David.
Hallo Robert.
Ach, es ist nicht schön, wenn man die Aufnahme zweimal startet.
Ja, ja, aber ich hatte vom Discord, wir sind heute mal wieder zu Hause, hatte ich dieses Pingen im Ohr, da wird mir ganz schwindelig von. Wir hatten eigentlich gerade vorher über die Kino-Experience geredet, weil wir heute mal zur Abwechslung einen guten Film im Kino gesehen haben. Dieser Tage ist das tatsächlich nicht so normal, weil wir gestern zum Beispiel haben wir einen gesehen, den finde ich, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Also der wird sich auf jeden Fall am Ende des Jahres in meiner schlechtesten Liste wiederfinden.
Ich war doch von uns beiden, der sich schon so irgendwann so ganz früh meinte, was ist das denn zu dir? Wirklich, dieser Film, über den wir unter anderem reden werden heute, der war ungefähr so, ich hatte das schon ewig nicht mehr, der Film ging los und ich habe mich gefragt, ob der eigentlich schon 20 Minuten lief und ich mich gerade erst reingesetzt habe, weil der völlig übertrieben losgeht, als wäre schon was vorgefallen. Wo ich so dachte, hä, was ist das denn für ein Scheiß? Aber da reden wir dann gleich drüber.
Jason Statham. Working Man.
Ja. Wir haben uns aber auch eine Frau gegeben, die im Vorgarten rumhockt.
Ja, und du hast irgendwas mit Ende der Welt, mit Musical
geguckt?
Überleg
dir mal, was für eine Zeit wir leben. Ich habe tatsächlich innerhalb von nur 7 Tagen sind rausgekommen 2 postapokalyptische Musicals.
Ach, Odessa ist auch ein Musical.
Das ist eine Rock-Opera, sagen
Ach,
sie zumindest.
Krass. Ah, okay. Na, pass auf. Also ich habe für euch heute noch 2 Sachen, weil das ist filmisch, ne? Ihr werdet jetzt sagen, oh, da ist ja nicht wirklich was dabei. Wir haben noch ein paar News für euch. Ne? Das soll euch auch nicht vorenthalten werden, was
so passiert
ist. Letzte
Woche Filme bis zum Anschlag. Letzte Woche
das stimmt
bis
allerdings.
An die Zähne mit Filmen bewaffnet. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Und ich habe für euch, und jetzt haltet euch fest, während den Anfängen, ich habe ein Trivia dabei. Robi,
Trivia?
Was sagst du dazu? Ja, wir haben letzte Woche ja über Novocaine oder Mr. No Pain gesprochen.
Jetzt
willst du
über Novocek sprechen?
Genau, wir würden, Novicek? Ich weiß es gar nicht.
Novicek, glaube ich.
Irgendwie so. Hat aber nichts damit zu tun, du hast mich wieder einfach unterbrochen. Ich wollte dir nämlich eigentlich was sagen. Uns hat mich, haben mehrere Leute tatsächlich geschrieben und zwar wieder Leute auch aus der Branche, die wieder ein bisschen mehr Bescheid wissen als wir. Die meinten, nee, also in diesem speziellen Fall müssen wir mal das Studio verteidigen, weil ich hatte letztes Mal ja gesagt, so Mann, Novocaine heißt im Deutschen Mr. No Pain. Warum denn? Liegt es daran, dass es dieses Betäubungsmittel hier nicht gibt? Liegt es daran, dass die das Gefühl haben, wir können hier Novocaine nicht aussprechen. Was ist es schon wieder? Und ich wurde aufgeklärt und ich möchte euch jetzt auch aufklären. Es hat nämlich noch mit was anderes zu tun. Aber ich fange mal an einer anderen Stelle an. Robi, weißt du zufällig, warum der Film Moana, der ja letztes Jahr einen 2. Teil bekommen hat, in Deutschland Vaiana heißt?
Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen und ich habe vermutet und habe das auch schon das ein oder andere Mal von Studioleuten gehört, dass es ein Legal-Problem ist, weil in Deutschland funktioniert das, glaube ich, nochmal anders und in jedem europäischen Land, wie das mit diesen Registereinträgen ist. Also beziehungsweise gab es mal schon irgendwann irgendwas, was Moana heißt? Ein Spiel? Es muss nicht nur ein Film sein. Könnte auch ein Computerspiel sein? Oder
nee, es muss ein Film sein.
Es muss ein Film sein?
Ja, genau. Also du hast recht, aber auch nur zur Hälfte recht. Ich kläre dich mal auf.
Endlich.
Ist so. In Deutschland und Frankreich und Spanien heißt Moana Vaiana. In Italien heißt er nochmal anders. Da heißt der Oceana. Und der Grund ist vor allen Dingen auf Italien bezogen nochmal ein ganz spezieller. Es gab nämlich in den 80ern eine aktive Pornodarstellerin namens Moana Pozzi, die gerne auch als Moana abgekürzt wurde. Die hat so, ich glaube, 1981 angefangen loszulegen, wurde dann so mit Beginn der 90er Jahre, wurde die dann so ein richtiger Fernsehstar in Italien, hatte auch in relativ jungen Jahren schon eine Biografie rausgebracht, in der sie erzählte, dass sie mit wirklich hochrangigen Politikern und allen möglichen Stars im Bett gelandet ist und hatte da sehr viele pikante Geschichten. 1994 ist Moana Pozzi gestorben und zwar angeblich an Leberkrebs mit 33 Jahren. Das klingt für mich erstmal komisch, weil Leberkrebs ist ja so eine Sache, da musste ja Jahrzehnte, ne, also ich glaube üblicherweise ist es ja so, dass du dich dann einfach jahrzehntelang schändigst, trinkst, Drogen nimmst, was auch immer. Und das 33 ist so ein Alter und das haben die Leute auch gesagt, das kann nicht stimmen. Und deswegen gab es um ihren Tod herum endlose Gerüchte. Ja, es gab das Gerücht, dass sie ihren eigenen Tod fingiert haben könnte. Es gab das Gerücht, dass sie wohl ermordet worden sein könnte von diesen hochrangigen Politikern, weil sie zu viel wusste. Es gab das Gefühl, sie könnte vielleicht auch an einer anderen Krankheit, nämlich AIDS, gestorben sein. Und weil das damals so eine Sache war, die gerade in der Pornoindustrie nicht weiter großgetreten worden wurde, wurde das geheim gehalten. Und es gab Leute, die geglaubt haben, sie sei dann einfach nur untergetaucht. Und dadurch hat sich um diese Frau in Italien gerade, hat sich da so ein richtiger Kult gegründet. Und wenn man heute googelt, unter anderem, also wenn du zum Beispiel bei Amazon den Titel Moana eingibst, dann findest du zwar die Original-DVDs von Moana aus den USA, die du importieren kannst, aber ich glaube an der vierten oder fünften Stelle findest du tatsächlich Moana in Love oder so oder ein Romantic-Abenteuer von Moana und das sind dann halt tatsächlich Pornofilme mit ihr. Das heißt, hier in Europa ist es relativ gefährlich, diesen Namen zu googeln und dann eben nicht auf den Film zu treffen, sondern auf was anderes. Und das war in diesem Fall ein Grund, warum der Film umbenannt wurde. Der andere ist, und das hatten mir, wie gesagt, ein paar Leute geschrieben letzte Woche, nach deutschem Urheberrecht ist es so, dass Filme nicht gleich heißen dürfen. Das heißt, gab es schon mal irgendwann einen Film, der Moana hieß, dann darfst du den nicht nochmal so nennen, auch wenn es viele, viele Jahrzehnte später ist. Und bei Moana ist es tatsächlich so, es gab mal einen Dokumentarfilm im Jahr 1926 über das Inselleben auf Samoa. Und deswegen gibt es da gleich so einen Doppelschlag. Deswegen darf der hier so nicht heißen und wurde in Vaiana umgenannt. So, um jetzt nochmal zu kommen auf Novocain. Auch da gibt's einen Film, der hieß schon mal so. Und zwar 2001 erschien der Zahnarztfilm Novocain, Zahn um Zahn, mit Steve Martin und Helena Bonham Carter, wo Steve Martin einen Zahnarzt spielt und dann wird er von so einer heißen Frau besucht, die auf seinen Stuhl landet und die klaut ihm dann das gesamte Schmerzmittel und er kommt dann in Teufelsküche dadurch. Und ich habe gelesen, soll übelster Scheiß sein, ich habe noch nie davon gehört, aber das ist wohl der Grund, warum Novocain hier nicht Novocain heißen durfte. Und das habe ich ehrlich gesagt so nicht gewusst, dass das so streng ist. Ich habe dann überlegt, das kann doch nicht sein. Es muss doch in Deutschland schon mal deutsche Titel gegeben haben, die zweimal vorgekommen sind. Und dann ist mir einer eingefallen, wo ich dachte, ja, kennst du Braindead von Peter Jackson? Habe ich ja schon mal erwähnt.
Klar.
Das Splatter-Original. Und dann gibt's noch mal mit Bill Pullman einen Film, der heißt auch Braindead in Deutschland. Ist auch sowas Ähnliches, glaube ich. Und dann fiel mir auf, nee, Moment, Braindead wird zusammengeschrieben und Braindead mit Bill Pullman wird Braindead auseinandergeschrieben. Und da dachte ich so, nee, das muss ich jetzt mal als Challenge an euch wiedergeben. Oder vielleicht fällt dir auch aus dem Kopf einer ein. Aber ich hätte das gerne von den Zuschauern. Fällt euch ein Film ein, der in Deutschland doppelt benannt wurde? Weil ich kam jetzt aus dem Stand nicht drauf, aber ich konnte es gar nicht glauben, dass das so streng in Deutschland ist.
Also ich höre das immer wieder, dass das so wahnsinnig streng ist. Und eigentlich, also das, wenn, dann sind das studiointerne Sachen, wo sie die Rechte selber haben und das nicht abgrenzen müssen. Also Mortal Kombat zum Beispiel, wenn du ein Remake hast. Ja. Ich glaube, die heißen ja beide gleich, ne? Der ist der 90er und der neue, glaube ich, die heißen genau. Ja gleich.
Das hat dann mit der Studiolizenz zu tun, meinst du?
Naja, ich trage ja die Wortmarke ein. Damit bin ich ja der Inhaber der Wortmarke. Und wenn ich jetzt was Neues genauso eintragen will, bin ich ja wahrscheinlich, ich glaube, als Inhaber der Marke derjenige, der berechtigt ist, es anzufechten. Aber da ich ja die Marke nutzen will, weil sie schon eine Fanbase hat und bekannt ist, fechte ich meine Neutitulierung meines Remakes eben nicht an, weil ich will ja, dass die Leute da so drauf sind, also da drauf springen. Das war für mich jetzt das Logischste.
Okay, also kann man schon mal ausgehen, dass wenn ihr Titel findet, die gleich sind, wie zum Beispiel Das Ding und Das Ding, wobei The Thing heißt ja in Deutschland auch nicht gleich. Da hatte ich neulich das Remake mir angeguckt, der ja in Deutschland The Thing heißt und das Original heißt ja Das Ding aus einer anderen Welt.
Ja, oder nehmen wir Ben-Hur. Da gab es doch auch ein Remake von
Pyre. Stimmt, Ben-Hur.
Genau, nehmen wir Ben-Hur, ne? Dann genau.
West Side Story.
Ja, dann gibt's ja manchmal Remakes, die alle anders heißen im Zuge von, ich hatte ein bisschen mit Dystopien dieser Tage auseinandergesetzt. I Am Legend ist ja auch Omega Man oder Last Man on Earth.
Der letzte Mann, ja, genau.
Genau. Mhm. Da gibt's dann quasi mehrere Titel für die gleiche Geschichte wiederum. Ich würde mal sagen, das ist dann immer eine Frage auch des Marketings. Ne? Also wenn du dann typisch Remakes hast. Oder hier Magnificent Seven, Die glorreichen Sieben.
Ja.
Ne? Ist ja auch wieder sowas, wo das Remake dann quasi.
Aber vielleicht fällt euch einer ein. Vielleicht gibt's irgendwo einen Film, der einen Namen trägt, den er vielleicht gar nicht tragen dürfte. Fand ich aber nicht uninteressant, so, weil es ist tatsächlich häufig, ne, hat's mit anderen Dingen zu tun. Ich müsste jetzt mal tatsächlich durchgehen, die Filme, wo ich mich das schon immer wieder gefragt habe. Damals, wo waren das? Cradle to the Grave, den nenne ich immer wieder. Jet Li-Film mit, ich glaube, irgendeinem Rapper, der noch dabei war, und der hieß in Deutschland Born to Die. Und ich dachte so, das muss doch damit zu tun haben, dass die Cradle nicht aussprechen können oder wollen oder das den Leuten nicht zutrauen. Aber vielleicht gibt es tatsächlich auch einen Cradle to the Grave bereits. Das müsste ich mal checken. Ganz neue Welt, die sich mir da eröffnet hat. Ich habe das irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Und ich bin fast beschämt. Aber jetzt wissen wir alle mehr. Danke nochmal an die Zuschriften. Und jetzt wisst ihr vor allen Dingen auch, warum Moana nicht Moana heißt.
Da kann ich mir aber auch mal vorstellen, dass diese Brainstormings echt nicht so einfach sind, sich Titel auszudenken, wenn dann da 10 Leute da sitzen und sagen, wie wär's damit? Da sagt er, nee, ist schon vergeben. Und damit geht auch nicht. Ich kannte mal den, der hat für jetzt eine der schon seit vielen Jahren eine der größten PR-Agenturen der Filmbranche. Der war früher lange bei Disney. Der war immer ganz stolz darauf, dass er sich ein Königreich für ein Lama ausgedacht hat, den Titel. Kam von ihm. Ja. Und das ist auch eine gute Wahl tatsächlich gewesen. Haben wir ja immer wieder. Sowas können wir aber tatsächlich mal, falls wir Steffen mal wieder als Gast da haben von Cape Light, weil der wird genau damit zu tun haben, der platziert die Filme ja in Deutschland, der wieder ein gutes Händchen hat, ne? Der hat doch, glaube ich, Nora, glaube ich.
Hat er Nora in Deutschland?
Ich glaube, wenn ich auf Cape Light Kanal gehe, ist da der Nora Trailer und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er Nora in Deutschland rausbringt und hat jetzt auch The Assessment. Der sieht auch nicht uninteressant aus.
Oh ja, da habe ich auch Gutes von gehört. The Assessment.
Ist beides auf den Cape Light Kanälen und hat er wohl gut, wie er uns erklärt hat, wenn er da einkauft auf den Filmfestivals, gut eingekauft.
The Assessment startet, glaube ich, am 3.4. und habe ich nur so lange Gutes von gehört.
Okay, bin ich gespannt. Gucken wir mal. Das ist ja der Graf von Monte Cristo, hat er auch gehabt.
Ach, guck mal an. Ja, den müssen wir noch nachholen. Ehrlich gesagt, darf ich da warten, bis der auf dem Streamer aufschlägt, weil ganz viele Leute haben uns geschrieben, guckt mal der Graf von Monte Cristo und redet darüber. Das holen wir dann Ende des Jahres nach. Jetzt erstmal, Robi, während du noch nachforscht.
Ja, ich
herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns einmal mehr bei Koro, dem Online-Shop für haltbare Lebensmittel, oft in großen Mengen. Viele Produkte in Bioqualität vorhanden, viele, die auch vegan sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist Koro inzwischen bei jedem Kochen irgendwie vertreten. Sei es die Hefeflocke, Saatflocken, seien es Nüsse, seien es Haferflocken, die ich zum Frühstück unter anderem brauche, seien es deren Öle. Und immer wieder, auch wenn ich ein gutes Chili mache, kommen da deren Kidneybohnen rein. Wenn ich einen Hummus mache, muss deren Tahini rein. Wenn ich eine Erdnusssoße für asiatisches Kochen mache, dann nehme ich deren Erdnussmus zum Kochen, ganz oft statt Ei, deren Apfelmark als Ersatz. Und ich könnte noch Dutzende Produkte aufzählen, die ich täglich verwende. Und wenn ihr sagt, oh, da schaue ich mal rein, weil jetzt nach, ich glaube, 3-4 Jahren ständigem Gebrauch, kann ich bei allem Hand aufs Herz sagen, es ist immer wieder verlässlich, Produkte zu bestellen und zu verwenden, haben wir natürlich noch einen passenden Code für euch, nämlich Schwafel5 beim Checkout. Könnt ihr Schwafel als Wort und 5 als Ziffer eingeben und spart dann nochmal 5% on top bei eurer Bestellung im Koro Online Shop. Danke an dieser Stelle und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Ach Mann, ey, ich muss ja sagen, also, wenn du richtig Kohle machen willst, dann will ich ein Schneewittchen-Remake machen.
Ja, ist eine gute Idee, aber lass mal...
Völlig unabgesprochen hau ich erstmal sowas raus.
Lass auf jeden Fall Dinge ändern. Also je mehr du das dem Zeitgeist anpasst, umso größer wird das Einspielergebnis. Die Leute werden das lieben.
Okay.
Ich muss sagen, mal Spaß beiseite. Robert spielt jetzt gerade drauf an. Schneewittchen ist gestartet und es sieht nach einer richtigen Bombe aus, also einer schlechten Bombe. Der hat zwar weltweit jetzt 87 Millionen Dollar eingespielt, aber das ist für einen Disney-Live-Action-Remake leider katastrophal. Also man liest gerade so Worte wie Desaster, ganz schrecklich. Vor allen Dingen auch international ist das Einspielergebnis echt nicht gut.
Also wir sind so bei, ich glaube, 85 oder 87 Millionen ungefähr weltweit am Start. Ich habe dir gerade, während du redest, in unsere WhatsApp-Gruppe noch einen Screenshot geschickt. Da sieht man mal den Vergleich von dem Start im Vergleich zu anderen Disney-Realverfilmungen. Ja,
ganz
und
schrecklich.
Da sieht man, also Top Rocket und gar nicht mehr in der Skala ist Aladdin, der war ja super erfolgreich. Dann sieht man Mufasa, der da irgendwo bei 700 noch was Millionen Million raus ist. Dann haben wir noch Ariel und Maleficent. Und selbst noch besser als Snow White gestartet ist Dumbo. Und der ist ja nun völlig, trotz großer Ohren, mit einer Bauchlandung im Kino gewesen.
Also bei Schneewittchen wird davon ausgegangen, dass da ein Verlust von um die 250 Millionen Dollar am Ende bei herumkommt. Jetzt muss man immer sagen, da wird ja dann noch die Disney Plus Nummer mit reingerechnet hinterher, wenn da die Auswertung passiert, und da wird er seinen Erfolg schon finden. Aber was mich wirklich fasziniert ist, ich hätte schwören können, dass die eigentliche Zielgruppe, und das habe ich immer wieder auch in meiner Kritik gelesen, dass Leute gesagt haben, warum meckerst du hier überhaupt über den Film, du bist doch gar nicht die Zielgruppe. Und es ist natürlich irgendwo wahr, aber die Zielgruppe,
aber du bist doch ein Prinz.
Das ist wahr. Ja, ich würde mich eher so als kleines Eichhörnchen betrachten.
Oh, als Eichhörnchen. Mhm. Ich sehe dich als Apfel, als vergifteter Apfel.
Naja, Entschuldigung. Okay, nehme ich an. Mich erstaunt. Ich dachte so, dass die Zielgruppe natürlich gar nichts von diesem Shitstorm, der online da aufgekommen ist, mitbekommt. Und dass die dann auch sagen, ja gut, jetzt gerade gibt's nicht so viele Kinderfilme. Aber ich glaube, die werden wirklich mittlerweile auch alle konditioniert, dran zu bleiben und zu sagen, naja, guck den woanders. Hast du das neulich mitbekommen, dass Mickey 17... 2 Wochen, nachdem er im Kino gelaufen ist, hieß es, in 3 Wochen kommt der auf Digital Release in den USA raus. Das heißt, der war noch im Kino, als Warner Brothers ankündigte, dass sie den jetzt dann demnächst dann auch, und wer soll dann noch ins Kino gehen? Also klar, die Zahlen liefen nicht so gut.
Absolut, absolut.
So, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ganz viele sagen, lass zu Hause bleiben. Es kommen die ersten Sonnenstrahlen raus und wir warten dann eben, bis der auf Disney Plus aufschlägt in ein paar Wochen. Und oder die Kids sagen auch, nee, das ist mir zu Vogue, da gucke ich nicht zu.
Naja, du hast vor allem auch einen relativ guten Zeitvertreib in der Zeit inzwischen, weil so viel gedroppt wird. Ich meine, du kannst gerade, selbst wenn du gute Serien schaust und sagst, weißt du was, ich versüße mir ein bisschen die Zeit bis dahin. Du kannst Reacher schauen, du kannst Adolescence schauen, du kannst The White Lotus schauen, in Invincible ist gestartet. Aber die
Zielgruppe kann gerade nicht viel gucken.
Für die ist Vaiana 2 rausgekommen auf Disney Plus, kann man viel gucken. Ah. Die In-and-Out, also alles steht Kopfserie, Win or Lose, die ziemlich cool sein soll.
Flow funktioniert übrigens tatsächlich ziemlich gut. Viele schreiben mir das. Und
wer funktioniert gut?
Wie heißt? Flow.
Flow. Wo, genau. Im Kino meinst du?
Ich glaube, das ist gerade so die Wahl für viele Familien. Und das muss ich sagen, ich habe jetzt so ganz viele Nachrichten bekommen von Vätern, Müttern, die mir schreiben, boah, nochmal Dankeschön, wir waren drin als Familie und wir waren alle begeistert. Und das ist ja immer so eine meiner Lieblingsnachrichten, wenn ich
David und ich werden diese Woche, passt auf Leute, das ist Premiere für uns beide, nehme ich mal an. Und für euch wird ganz toll für nächste Woche. Wir kriegen es noch nicht in die Folge rein, weil es kam die Nachricht letzte Woche aus dem Nichts. Neza 2 hat einen deutschen Kinostarttermin und läuft wirklich ab diesem Donnerstag in Kinos. Und ich glaube, je nachdem, wie gut das Ding besucht wird, werden dann auch immer mehr Kinosäle aufgemacht. Das ist ja immerhin der erfolgreichste Film des Jahres bis jetzt und der erste Film, der es jemals an einem einzelnen Filmmarkt geschafft hat, mehr als 2 Milliarden Dollar einzuspielen. Und noch ein Animationsfilm. Also haltet euch fest, nächste Woche haben David und ich einen Film auf Chinesisch mit deutschem Untertitel gesehen. Und das viel Geilere finde ich, wir werden über einen zweiten Teil reden, ohne zu wissen, was im ersten passiert ist.
Ich hatte mal geguckt, du hattest ja gemeint, der erste Teil wäre auf Netflix draußen.
Nein, die kann man nicht gucken. Was ich das gesagt habe?
Das hast du in irgendeiner der Podcast-Folgen gesagt. Also, ach,
das war das nur, um dich irre zu führen.
Nachvollziehbar. Für die Leute. Ich hatte dann geguckt und ich hatte jetzt aber mehrfach Kritiken auch gelesen, wo Leute geschrieben haben, also das scheint irgendwie eine kulturelle Sache zu sein, weil sie verstehen überhaupt nicht, warum da die Leute reingerödelt sind. Der ist wohl scheiße. Ich will gucken mal. Also wenn
aber
ihr sehen wollt.
Wir machen es nicht unter IMAX, wir gucken es im IMAX.
Wir gucken es im IMAX, genau. Ja. Und ihr könnt auch, ne, der startet, wie gesagt, hier in Berlin unter anderem, wahrscheinlich so, wenn ihr nicht gerade aus Berlin oder einer der ganz großen Städte kommt, dann werdet ihr vielleicht nicht unbedingt Glück haben. Aber wenn ihr hier in Berlin am Donnerstag ins Kino geht, vielleicht trefft ihr auf eure beiden Lieblingsfilme.
Also dann müsst ihr jetzt frisch die Folge gehört haben und im IMAX
so, ja,
dann
und direkt losrennen.
Und direkt ins IMAX rennen. Das ist der einzige Weg. Eine andere Sache, ganz kurz mal, The Electric State. Ja, ich möchte das mal kurz festhalten. Der Film wird so wenig geguckt auf YouTube, dass ein Carry-On mehr Aufrufe hatte Netflix. Zum Start. Mhm. Dass ein Atlas mehr Aufrufe hatte, dass Red Notice sowieso, die alle viel günstiger waren. Aber das Krasse ist, wenn du jetzt auf der Netflix-Startseite bist, es ist Dienstagabend, als wir das hier aufnehmen, da ist jetzt schon ein Electric State auf Platz 2 und wurde verdrängt von, Achtung, nicht einem Netflix-Film, sondern von Moonfall, dem Roland Emmerich-Film, den wir gehasst haben. Erinnerst du dich? Irre.
Wie viel das aussagt, ne, dass die Leute sagen, boah, nee, The Electric State geht gar nicht. Dann gucke ich Moonfall von Roland Emmerich. Das tut richtig weh. Hast du das mitbekommen, dass Kevin Feige wohl, das geht gerade so als Gerücht um, dass der wohl gesagt haben soll, dass nach diesem Superflop von The Electric State und vor allen Dingen auch nach den Kritikerstimmen, will er wohl bei The Avengers Doomsday und Secret Wars besonders hands-on sein. Sprich, er möchte nicht die Regisseure ranlassen und denen einfach das Feld überlassen, sondern er wird sich wohl ganz speziell um diese beiden Filme kümmern. Keine Ahnung, was daran wahr ist, aber ist interessant, dass da offenbar bei Disney dann auch die Beine zu schlackern beginnen, weil die beiden Russo-Brüder, ehrlich gesagt, ich verstehe es gar nicht. Also er müsste sich eigentlich nur Citadel angucken oder Sherry angucken. Was haben wir noch von denen gesehen, was auch so shitty war? Hatten die nicht noch irgendeinen gemacht?
Die hatten, warte mal, eigentlich bin ich da ganz fix, also produziert haben, Greyman?
Ach ja, und der Greyman war ja auch so ein Schrott.
Dann hatten sie diesen 21 Bridges produziert, das war so der letzte, ich glaube, Chadwick Boseman-Film, aber der war auch kacke, also das haben sie die ganzen Brücken in New York weggesprengt und dann wurde das quasi so ein Moloch. Also ich habe auch mal in der Kritik gesagt, die müssen mal beweisen, dass sie einen eigenen Film erzählen können, der nicht auf der Vorarbeit von anderen beruht, weil die haben ja den Captain America 2 gemacht und 3 und dann die Avengers-Filme, aber da gab es immer Solo-Einstiegsfilme, das heißt Charaktere einführen und innerhalb einer Geschichte auch zu einem Punkt kommen, das haben die noch nicht bewiesen. Sie haben sich also auf die Geschichten von anderen gestützt. Und ich finde auch das Geld krass. Ich hatte mir irgendwo so eine Auflistung auf Reddit mal reingezogen, was denn ungefähr Electric State so kostet und ich hatte ja gedacht, habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, dass Chris Pratt vielleicht 50 Millionen gekostet hat, aber da wurden zumindest 20 Millionen gelistet und Millie Bobby Brown war, glaube ich, so 10 oder irgendwas und schon in Stanley Tucci nur noch 500.000. Also da war nicht mehr als 40 Millionen an Gagen mit drin und also 320 Millionen ist einfach nur pervers, vor allem wenn du so ein Carry-On siehst, der nicht mal 50 Millionen gekostet hat, dessen Regisseurs neuen Film wir heute unter anderem auch gesehen haben und gleich drüber reden werden.
Also, erzähl mir mal vorher bitte erstmal von deinen beiden Musicals.
Von meinen beiden. Haben wir nicht noch ein paar Nachrichten?
Ich meine. Ja, aber ich dachte eigentlich, die machen wir am Ende.
Ach so, dann machen wir ein bisschen vorne, ein bisschen hinten. Wir haben so. Achso, das ist jetzt schöner. Wir können ja ein bisschen switchen. Wir können ja uns lang arbeiten. Ja, ich habe zwei schlechte Musicals gesehen.
Okay. Ich fand den Trailer von The End nicht übel, muss ich sagen. Aber
ja,
das hat
Ja.
Nein, okay. Nein.
Also erstmal Odessa grundsätzlich. Sadie Sink als Hauptdarstellerin und ein Fox Searchlight-Titel. Das klingt ja nicht schlecht, weil Fox Searchlight hat ja oft ein gutes Auge. Aber wenn der dann nicht ins Kino kommt.
Ist auf Disney Plus aufgeschlagen,
direkt,
ne?
Auf Disney Plus seit dem 20. März. Das ist irgendwie schwierig. Geht um Bauernmädchen, die in der Postapokalypse lebt und sich auf den Weg macht, um in einer großen Metropole, die aber so grau und voller Metall ist und voller Neonlicht, die also so wie ein bisschen wie Cyberpunk aussieht, will sie Karriere machen als Folk- oder Country-Sängerin, denn sie singt gerne. Und auf dem Weg trifft sie aber auf so fiese Gestalten, die ihr etwas klauen und dem jagt sie danach, weil es ein Familienerbstück ist. Und dann lernt sie aber noch einen Musiker in der Stadt kennen, der wiederum von Calvin Harris Jr. gespielt wird und beide sind sich nicht so richtig einig über die Geschlechterrollen in einer so futuristischen Welt, während diese Stadt noch von einem Diktator namens Plutonovich regiert wird, der aber vor allem die Leute in den Bann zieht, weil er in Fernsehshows auftritt als extrem extrovertierter Typ, während aber eigentlich sie Angst haben vor der einen auserwählten Person, die das ganze System zum Einstürzen bringen könnte. Es klingt schon so überladen und weird, wie es auch wirklich ist. Das ist Musical, Romanze, Endzeit, Science Fiction und Drama in nur 106 Minuten viel zu viel gewollt und nichts davon gekonnt. Du hast zwischen Sadie Sink und Calvin Harris Jr., die wirken wie so gute Freunde, die gefühlt aus so einem zureichen Hause kommen und nur so First World Problems haben und deswegen über so komische Sachen philosophieren, wo ich so dachte, hä, aber nach Liebe fühlt sich das hier gar nicht an. Dann hast du diese völlig überdrehten Kostüme und diesen Diktator, wo ich so dachte, bin ich irgendwo zwischen das fünfte Element und Stanley Tucci in Hunger Games gelandet, der ja da quasi den Showmaster gibt. Dann hast du so einen Opener mit Sadie Sink in dieser weiten Prärie, die so ein bisschen Mad Max-ig aussieht, die dann aber Country und Folk singt, wo ich dachte, okay, die kann wenigstens singen und die hat so ein bisschen Charisma. Aber diese Geschichte, die geht so durch alles Mögliche und streift dann aber nur ihre Themen und will dabei dir so eine Heldenreise präsentieren, die sich aber auch so gar nicht heldenhaft anfühlt. Und es ist viel zu viel Gesinge. Zwar eingebettet in so Performances, die eh auf Bühnen stattfinden, aber fast die Hälfte des Films ist Gesang. Und dann dieses wirklich krasse, neonhafte von der Lichtsetzung. Also meins war es gar nicht, wirklich. Das ist so ein Film, den 95% der Leute nicht leiden können und 5 in der übel schmalsten Nische lieben den. So.
Okay, alles klar. Da habe ich jetzt aber Lust bekommen, den zu gucken.
Richtig, ich habe was Ähnliches gesehen, doch in der Salzmine.
Ja, erzähl. Ja. The End.
Pass auf, The End.
Darfst du sagen, was bei beiden die Apokalypse auslöst? Ist das so ein Mysterium, was dann noch mit aufkommt? Oder ist
guck mal,
das
bei
ganz
Odessa,
klar?
Bei schlechten Filmen merke ich mir das ja nicht. Da weiß ich es nicht mal mehr. Und ich glaube, bei The End hat es tatsächlich mit einer Figur was zu tun.
Ah, okay.
Beziehungsweise, also nicht mit einer Figur, ich sag mal so, Michael Shannon spielt in The End einen ehemaligen so Ölmagnaten. Mhm. Aber genau diese Industrie war dann eben auch zum Kippen des Klimas mit verantwortlich und hat die Erde unbewohnbar gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, Superreiche haben sich in einer Salzmine so eine Art Luxusbunker gebaut. Tilda Swinton spielt die Mutter, Michael Shannon spielt den Vater, George McKay, den kennen wir aus 1917. Da ist er der die ganze Zeit rennt und rennt und rennt, der Soldat, spielt den Sohn. Und damit es natürlich auch so ein bisschen gediegen ist, haben sie noch eine Freundin mit. Die haben sie gerettet vor der Apokalypse, aber auch einen Butler und einen Arzt. Und die versuchen sich so jeden Tag mit Routinen durch den Tag zu bringen, werden auch langsam so ein bisschen irre. Wenn dann so eine Wand blau angemalt ist, nur ein Fleck ist anders, sinniert ihr das darüber, ob das der richtige Farbton ist. Weil wenn das nicht ist, dann würde eine Welt zusammenbrechen. Überall hängen so Kunstwerke an der Wand, um noch so einen Schick aufrecht zu erhalten. Und so versuchen die jeden Tag irgendwelche Routinen und irgendwelche Notfallübungen und Katastrophenszenarien durchzuspinnen, damit sie auf jeden Fall überleben. Und ich frage mich eigentlich, wofür? Weil so richtig ist das ja kein Leben. Und dann taucht aber eine junge Frau auf. Und das wiederum kann das Ganze ja zum Einstürzen bringen, weil er stellt ja Fragen wie, kann man da draußen leben? Wer ist die? Und vor allem dieser Junge in der Familie lernt auf einmal eine Frau kennen, die nicht Mama ist oder eine Frau, die nicht zur Familie schon immer dazu gehört und eine Freundin ist. Und das sorgt bei dem natürlich auch für gewisse körperliche und emotionale Regungen und Gefühle. Und damit wird die Welt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das alles wird dann gesungen in dieser Höhle, dass diese Welt auf dem Kopf steht. Tilda Swinton, ich mag sie gerne gesanglich. Ich weiß nicht, ob die alle so schräg klingen sollen. Also wir hatten so viele Musicals, die alle, also auch eine Rachel Zegler singt deutlich besser und dann in dieser also das Schönste an The End ist für mich eigentlich, wenn die mal aus diesem Bunker, den sie sich gebaut haben, rausgehen und du siehst diese Salzmine, diese endlosen weißen Gänge, die wie Schnee sind und eigentlich die Gedanken, die ich mir über diesen Sohn mache, weil der alles, was er über die Welt weiß, nur aus Büchern, Fotos oder Erzählungen der Eltern kennt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, durch Gras zu laufen oder Sand zwischen den Zehen zu spüren oder wie Sonnenlicht sich anfühlt auf der Haut. Das sind aber alles so Dinge, die überlege ich mir. Die gibt der Film schon gar nicht mal mehr mit rein. Und dann müsste ich dem schon so diesen philosophischen Aspekt unterstellen. Also der ist für mich so arg künstlerisch, dass er für mich schon fast unter Experimentalfilm läuft. Gut, da passt eine Tilda Swinton öfter mal rein. Aber für mich war es nichts, weil der geht 2,5 Stunden. 2,5 Stunden singen in der Salzmine über das Ende der Welt, die Bedeutung der Gesellschaft. Alle sind ein bisschen irre, der Sohn wird ein bisschen geil. So, ob das jetzt 2,5 Stunden reicht, weiß nicht.
Ja, Joshua Oppenheimer, der den gemacht hat, hat ja vorher eine Doku gemacht.
Mehrere, The Act of Killing.
Wir haben ja mal ganz am Anfang, vor vielen Monaten, haben wir ja in diesem Podcast über unsere Lieblingsdokus gesprochen und da kam das auch zur Sprache. Ja, okay, also der auch nicht unbedingt was. Wir kommen jetzt gleich noch zu einem Film, der besser ist. Vorher würde ich noch mal eine News dazwischen streichen, weil es sind ein paar Sachen. Oh,
gibt es wirklich so häppchenweise? Machen wir jetzt so ein paar News. Ja. Geil.
Ich würde sagen, wir hauen das noch rein. Es gab nämlich so ein paar Startmeldungen bzw. Ankündigungen. Es gab ein paar Abkündigungen, wenn man es so sagen kann. Denn zwei Filme sind von dem Release-Kalender der jeweiligen Studios heruntergestrichen worden. Und die sind gar nicht mal so klein und so unwichtig. Denn ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, Saw 11 hat wohl massive Probleme. Da gab es, glaube ich, beim Hollywood Reporter oder bei Variety einen größeren Artikel, wo davon gesprochen wurde, dass die sich wohl über das Drehbuch so ein bisschen verstritten haben. Ne? Tobin Bell, der ja den Jigsaw spielt, der wird ja nur immer älter. Ich glaube, der ist schon über 80 oder ist knapp 80. Also wirklich schon so an so einem Punkt, da können sie jetzt nicht mehr groß rummachen, wenn sie seine Geschichte noch weiter erzählen wollen. Und da lief es jetzt so, dass die sich richtig in die Haare da bekommen haben und nicht mehr, ne? Die künstlerische Vision ist wohl nicht klar und über die wurde sich verstritten. Und deswegen ist Saw 11 jetzt wohl in der Form, in der eigentlich, ich weiß gar nicht, dieses Jahr sogar kommen sollte, wenn ich mich recht entsinne, gecancelt worden. Ich würde sagen, wir haben von Saw 11 nicht das letzte Mal gehört oder zumindest von einem neuen Saw. Das wird auf jeden Fall weitergeführt werden. Aber ich fand schon interessant, so nachdem das 10. ja auch wieder ein Achtungserfolg gewesen ist und auch bei den Kritikern ja ganz gut ankam, wir beide fanden den ja eher so,
aber nach dem unterirdischen 9. ging es zumindest bergauf.
Ja, genau. Und der wird jetzt wohl erstmal nicht passieren. Also wenn ihr euch schon zu Halloween den Kalender rot angestrichen hattet, dann Pech gehabt. Und es gilt auch für einen anderen Film. Und da habe ich ehrlich gesagt, ich habe die Tage nämlich was Lustiges gemacht. Ich habe hier mit meinem Kumpel Flo, haben wir einen Street Fighter Abend gemacht. Ich habe ja so einen Arcade-Automaten, haben wir Street Fighter gespielt und danach haben wir uns den Street Fighter Film von 1994
angeguckt. Kann man zu zweit an der einen Maschine spielen?
Ja.
Voll und gut. Du meinst den Van Damme, ne? Ja, Van Damme
war ja, das. Der mit Van Damme und mit Kylie Minogue. Und da ist mir aufgefallen, ich habe den noch nie in kompletter Länge geguckt. Ich habe den immer nur so bruchstückhaft geschaut. Also wirklich Jahre ist das an mir vorbeigegangen. Und ich bin immer der festen Überzeugung gewesen, ich hätte den gesehen. Und habe dann gemerkt, meine Güte, ist der schön scheiße. Also der ist ja wundervoll grottig. Ich muss gestehen, so wenn man das vergleicht mit von damals, da kam ja auch der Mortal Kombat Film von Paul W.S. Anderson, der war ehrlich gesagt deutlich besser als das, was Street Fighter gemacht hat. Und dachte dann so, ah, naja, da kommt der nächstes Jahr ein neuer. Ich bin mal gespannt, kann nur schrecklich werden. Aber ich guck mal, was sie draus machen. Ursprünglich sollten das ja die beiden Brüder machen, die den Talk to Me Film gemacht haben. Dann haben die gesagt, nee, machen sie nicht. Zu deren neuen Film gab's neulich mal einen neuen Trailer, mir ist der Titel leider schon wieder entfallen und das sollte jetzt dann irgendein anderer Regisseur machen und auch das ist jetzt vom Release-Kalender gestrichen worden. Hier würde ich fast vermuten, dass das ganze Projekt eingestampft wurde. Das klingt nämlich alles mittlerweile so ein bisschen nach Blade. Die wollen das jetzt schon seit Jahrzehnten wieder revitalisieren, gerade nachdem Mortal Kombat ja sehr erfolgreich gewesen ist. Da gab es letzte Woche ein erstes neues Bild mit Karl Urban. Der spielt nämlich Johnny Cage in Mortal Kombat 2. Ich fand ja den ersten Mortal Kombat scheiße, also richtig scheiße und bin jetzt nicht gespannt auf den Teil, aber bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass Street Fighter, der sollte ja 2026 starten, da wird er auf jeden Fall nicht kommen und ich glaube ehrlich gesagt auch
gar nicht kommen. Gab es eigentlich mal Tekken-Filme?
Ja klar, wir können hier mal, ja, es gibt sogar, glaube ich, 3 Tekken-Filme. Ich habe die ersten beiden geguckt.
Wir brauchen wieder Beat'em-Ups-Verfilmungen, ernst gemeint.
Na, es gibt ja Dead or Alive, es gibt die Tekken-Filme, Street Fighter, Mortal Kombat und bestimmt auch noch was ich jetzt vergessen habe. Und das ist ganz schlimm.
Werden wir sehen, aber finish him. Insofern
genau.
Wird gut. Und Hadouken. Hast du noch eine News oder gehen wir weiter zum Film?
Ich habe noch eine News, die ich diesbezüglich auch interessant fand, war, dass Universal Pictures die Rechte an Jason Bourne verlieren wird oder schon verloren hat. Das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, aber es war wohl, glaube ich, eine zeitlich begrenzte Abmachung zwischen Universal Pictures und dem Robert Ludlum Estate. Robert Ludlum ist ja der Autor der Bücher. Und der ist vor einer ganzen Weile verstorben und sein Estate hatte sich da jetzt drum gekümmert. Und irgendwie ist dieser Deal jetzt in sich zusammengebrochen, sodass...
Warte, darf ich was raten, weil ich weiß noch nichts. Das will sich doch unbedingt Amazon krallen, wette ich. Weil dann hätten die Reacher Bond und Bourne und könnten Crossover machen.
Nee, laut Insidern sprechen sie mit Apple und Netflix. Und beides finde ich, also Apple fände ich geil, muss ich sagen, weil bei Apple hat man tatsächlich, da gab es ja auch in der letzten Woche so ein paar Artikel, wo davon gesprochen wurde, Mensch, Apple geht's ja nicht so gut, ne? Der Streaming-Service produziert eigentlich nur miese für Apple, aber...
$1 Milliarde haben sie uns zu titulieren im Jahr.
Aber viele sagen so, das ist eigentlich eine Qualitätsoffensive, die sich in der Zukunft vielleicht irgendwann lohnen könnte, weil sie da ja schon Sachen veröffentlichen, wo du das Gefühl hast, also die Serien sind mindestens gut bis sehr gut. Die Filme, kann man sich manchmal drüber streiten, aber auch da, man hat das Gefühl, statt Masse wird da auf Klasse gesetzt. Und das haben wir ja schon mehrfach gelobt. Und deswegen hätte ich das Gefühl, da wäre eine Bourne-Reihe ziemlich gut aufgehoben.
Aber Matt Damon ist schon jetzt zweimal dann bei Netflix. Und das ist immer so ein bisschen ein Zeichen, wenn sie erstmal dort sind und vor allem den Film wiederholen, dass er dann vielleicht sagt, also er hat Instigators ja gemacht und den neuen Ben Affleck-Film, den werden wir da auch mit ihm sehen.
Sie werden aber auch auf jeden Fall das Ding rebooten. Also es würde mich wundern, wenn sie da den uralten Matt Damon jetzt nochmal auskramen. Es sollte ja einen neuen Film von Edward Berger geben, noch unter Universal Pictures, aber das ist wohl nicht schnell genug zustande gekommen, weil dann eben die Rechte schon verfallen sind.
Ja, und weil Matt Damon ja The Odyssey jetzt erstmal macht, ne?
Ja, genau. Die Odyssey macht er noch. Und ich meine, ich bin ganz ehrlich, die Bourne-Filme finde ich ja fantastisch. Die haben zwar leider dieses Kamera-Gewackel, was dann später jeder übernommen hat, haben die populär gemacht. Ich fand das bei den Bourne-Filmen, aber damals war das was Frisches, Neues. Und es hat dann zu diesen Filmen gepasst, auch weil, oh, wie heißt er nochmal? Ich will Peter Greenaway sagen, aber das, so heißt er ja eigentlich
Paul
gar
Greengrass.
Nicht. Paul Greengrass, genau. Der hat schon auch irgendwie immer noch das in diesem ganzen Gewackel hatte ich das Gefühl, dass da in diesem Chaos schon noch eine gewisse Methode dahinter war und ein roter Faden, sodass man immer noch irgendwie was erkannt hat. Wir kommen jetzt zu einem Film, da hatte ich gestern auch wieder das Gefühl im Kino, das war doch mal anders.
Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Löwenanteil. David, wir wissen ja, Kochen ist nicht unbedingt deine große Stärke, aber manchmal, auch für Leute, die Kochen lieben, ist es einfach gut, wenn es schnell geht, wenn es einfach geht und dennoch gesund ist, wenn genug Proteine, komplexe Kohlenhydrate mit drin sind, gute Fette und dann auch noch alles mit besten Bio-Zutaten. Exakt das bekommt ihr bei Löwenanteil. Egal ob Linsen à la Provence, ein Erdnusscurry, ob ein schönes Chili oder ein Kichererbsencurry, Linsendal, aber auch ein Hühnerfrikassee oder eine klassische Bolognese im Glas in Bio-Qualität bekommt ihr bei Löwenanteil pro Glas 2 Portionen heraus. Kann man sich noch eine schöne Sättigungsbeilage dazu machen. Ich habe schon einiges ausprobiert und jedes Mal habe ich dieses wohlig warme Gefühl, weil es sich eben so nach ordentlicher Hausmannskost anfühlt mit klaren und auch klar definierten Zutaten. Und das ist einfach, egal ob in der Mikrowelle in wenigen Minuten oder im Topf auf dem Herd warm gemacht. Einfache, leckere, gesunde und gute Mahlzeiten bekommt ihr bei Löwenanteil. Und natürlich haben wir einen schönen Rabattcode für euch, nämlich Schwafel. Wenn ihr den verwendet, findet ihr auch natürlich nochmal in den Shownotes mit dem Code Schwafel, bekommt ihr 10% auf alle Produkte und es gibt auch keinen, ich wiederhole, keinen Mindestbestellwert. Probiert Löwenanteil gerne mal aus, da ist Abwechslung garantiert und wir bedanken uns und schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Ich erinnerte mich gestern, als wir in A Working Man saßen, an den ersten Transporter-Film. Vor allen Dingen auch an den zweiten The Transporter-Film. Du weißt noch, diese Filme, wo Jason Statham stoisch im schwarzen Auto und im schwarzen
Anzug
durch die Gegend
fährt. Mit seinem Audi, glaube ich. Audi Luc Besson. Und ja, Sachen und gab, transportiert. Keine
ich
Fragen?
Glaub, Louis Leterrier. Also er war, glaube ich, produziert von Luc Besson, aber ich glaube, von Louis Leterrier war der gemacht. Und da gibt es diese eine geile Szene, da habe ich damals, weiß ich noch, wo er sich mit Öl in so einer Öllache
prügelt. Das ist, glaube ich, Teil 2 in der Werkstatt.
Nee, ich glaube, das ist der erste. Aber ich bin mir auch nicht mehr 100%ig sicher. Und dann kloppen die sich da. Und alles ist so auch aus der Totalen gefilmt. Du siehst die Moves. Alles ist so, ne, es hat einen gewissen Fluss. Du erkennst eine Choreografie dahinter. Und du merkst vor allen Dingen, boah, Jason Statham ist nicht nur gut gebaut, sondern der kann halt auch richtig fighten. Und das ist irgendwie in den Jahren, seit er jetzt älter geworden ist, immer weniger geworden. Und jetzt sind wir bei A Working Man angekommen, Film, der auf vielen Ebenen einfach nicht funktioniert und absoluter Müll ist. aber dass nicht mal mehr die Action funktioniert und ich dann das Gefühl hatte, wo schlägt denn der da jetzt eigentlich gerade hin? Das ist wirklich die größte Tragik an diesem absoluten Müllmist.
Aber liegt das wirklich an Jason Statham oder liegt das nicht mehr an David Ayer? Also ich glaube, dass Jason Statham das immer noch bringt. Der Typ ist trainiert, der ist fit, der hält sich auch fit. Ich finde, der sieht kaum gealtert aus. Der war früher schon immer Profisportler und der kommt ja aus der Schwimmkarriere. Und ich finde auch noch bei Beekeeper kannst du sehen, dass er draufhauen kann. Und sie haben ihn auch in der Expendables-Reihe, hat er eher immer die am wenigsten geschnittenen Actionsequenzen bekommen. Ich glaube nicht mal, dass das an ihm liegt, sondern einfach, dass das richtig faule Arbeit ist. Denn ein Working Man beginnt schon so dämlich. Er hängt auf der Großbaustelle rum und dann irgendeine Ecke von so einer Baustelle. Ey, das wissen wir doch selbst. Hier alle Baustellen sind normalerweise kameraüberwacht inzwischen, weil so viel auch gestohlen wird auf Baustellen. War übrigens bei uns auch so, als wir unser Haus gebaut haben, sind einfach Leute auf die Baustelle, haben Kabel abgeschnitten, weil Kabel so teuer sind. Was für Idioten. Naja, long story short, die hauen da irgendeinem Typen auf die Fresse auf der Baustelle. Jason Statham geht da schreien und sagt so, was mal gucken, wie musst ihr mir helfen und Gerechtigkeit und verpisst euch und vertreibt dann irgendwie gleich 5 Leute, die mit gezückter Waffe da standen. Der Film fängt einfach mal direkt so an. Da gibt's so keinen Vorbau und keinen Aufbau und dann geht's letztendlich um die Tochter vom Chef in der Baufirma, wo er arbeitet, die entführt wird und er sagt, ich bringe sie zurück. Ich verspreche es. I promise. Will auch keine 50.000, die sie ihm extra in die Hand drücken wollen dafür. Und dann geht diese Ein-Mann-Armee los und tötet sich, um herauszufinden, wo könnte sie sein? Gib mir einen Namen. Muss ich 3-mal anhören. Weißt du, wer ich bin? Bam, bam, bam. Und dann geht's immer aufs Maul. Und alles wird zerschnitten. Also wirklich alle dummen Sprüche plus eine Armada an schlechten russischen Akzenten wird da aneinandergereiht. Dimi, who's Dimi? Ach ey, wirklich, ich dachte so oft, während des Schauen dieses Films, Schimpfwort dich, wollte ich aber nicht sagen. Also das ist ja einer der, ich würde sagen, ist das, wir haben viel über Beekeeper gemeckert, aber Beekeeper ist Connoisseur im Vergleich zu Working Man.
Ja, ist vor allen Dingen in der deutschen Synchro kannst du da noch Spaß mit haben, weil der so überzeichnet und überdreht ist, dass das dann noch für einige funktionieren kann. Den habe ich ja auch gehasst. Das hier der neue Film, also um mal ein bisschen Struktur reinzubringen, von David Ayer. Den Mann haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt als jemanden, der, wie ich finde, mal mit Training Day ein Drehbuch geschrieben hat, was funktioniert hat und seitdem Filme macht, die entweder dasselbe sind wie Training Day oder seit er mit seinem Suicide Squad Film so auf die Fresse gefallen ist, da hat ihn gefühlt, haben ihn alle Lebensgeister verlassen. Und seitdem ist er in so eine Ecke abgedriftet, die oft, ich finde, er hat was Menschenfeindliches in seinen Filmen. The Tax Collector war da für mich die absolute Spitze. The Beekeeper hat das auch irgendwie noch gehabt. Und hier haben wir das jetzt wieder. Dieser Film ist auch noch produziert von Sylvester Stallone.
Und geschrieben.
Sylvester Stallone hat den auch geschrieben mit David Ayer zusammen und da, also ich wusste im Vorfeld, das wird absoluter Müll. Du hast im Trailer gesehen, was du schon 1000 Mal gesehen hast. Also ich dachte irgendwann während des Films, dachte ich, da hätte man jetzt auch einfach random Szenen. Ne? Also wenn du ChatGPT beauftragen würdest, machen wir mal einen Film mit Jason Statham und die KI würde sich dann einfach random Szenen rausschneiden, dann würde das wenig auffallen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dazu mischt sich dann etwas, was man jetzt bei Sylvester Stallone und bei David Ayer wusste ich jetzt seine politische Einstellung nicht unbedingt, aber das ist ein Film für die sehr rechtskonservativer Film, der sich dieser Ecke regelrecht anbiedert. Wir erzählen hier eine Geschichte von einem hart arbeitenden Working Man. Ne? Es ist ein Mann, der sich noch die Finger schmutzig macht. Darauf wird nochmal hingewiesen im Film. Er hat natürlich auch gedient. Sowas gehört in Amerika dazu. Nur dann bist du tatsächlich
einer. Ja, aber er hat nicht gedient, sondern er sagt dann auch so, ich habe 22 Jahre lang meinem Heimatland Britannien gedient.
Genau.
Und was habe ich dafür zurückbekommen?
Genau.
Also, das ist immer gleich so dieses,
er hat nichts zurückbekommen. Er lebt in Zimmern, ne? Also der Film ist dann auch so überzeichnet visuell. Eigentlich lebt er im Auto, dann sagt man ihm aber, lebt mal lieber in einer Wohnung, dann nimmt er sich das größte Loch, was er findet.
Der hat auch 2 verschiedene Autos, er hat eigentlich keine Kohle, er wacht in einem F-150, so einem Ford-Pickup auf und dann ist es ein Dodge Ram im nächsten Shot. Ich verstehe das nicht,
ja, auch was da abgeht. Ja, der hat auch plötzlich eine Kamera, wo ich dachte, wo hat er die denn her und ein Ortungssystem. Also er ist halt auch ein super Geheimagent dann plötzlich, obwohl er nur mal beim Militär war. Er hat dann aber auch, ne, Probleme mit den Behörden. Ne? Seine Tochter wurde ihm weggenommen und da spielt man ihm jetzt auch noch übel mit. Ja, der Mann von heute ist halt einfach ein Opfer geworden, weil er nicht mehr einfach nur männlich sein darf, sondern die Welt lässt ihn nicht mehr. Und da kann er jetzt eigentlich nur noch damit reagieren, indem er alle umbringt. Und da vermischt sich die Denke von Sylvester Stallone, der ja, wie ich finde, sehr rechtskonservativ ist mittlerweile, hat ja auch auf der Trump-Bühne schön für ihn Werbung gemacht und ist jetzt Ambassador, mit dem hochgradig, also menschenfeindlich ist immer so ein Wort, was ich in den Raum werfe, aber ich finde halt, dass David Ayer so eine ganz seltsame Art und Weise hat, wie er in seinen Filmen auch mit Menschen umgeht oder wie er einen Blick, also er hat immer so was Nihilistisches an sich. Leute werden immer erschossen und explodieren dabei. Es gibt extreme Gewaltspitzen. Es gibt hier eine Szene, da wird dann auch auf Polizisten geschossen. Dann explodiert deren Polizeiauto, geht in Flammen auf und dann hörst du noch die Todesschreie der Polizisten. Und ich denke so, das ist so ein krasser Müll, der dazu kommt. Und dann gibt's aber auch noch diese Seite von David Ayer, der eigentlich immer noch gerne diesen Superheldenfilm machen würde. Deswegen sind hier zwar keine Superhelden drin, wenn man mal von Jason Statham, der natürlich unverwundbar ist und hier auch alleine gegen 50 antritt, absieht, dann hat man auf jeden Fall auch eine ganze Riege von Superbösewichten, die in Superbösewicht-Kostümen ankommt. Und das ist immer so eine Mischung aus hilariously cringy und aber auch, wo ich mich frage, was darf ich mir denn jetzt hier aussuchen als Zuschauer? Was ist denn jetzt die gewollte Stimmung? Gibt's da überhaupt noch eine klare Linie? Also zwischen all der Scheißgeschichte, und zu der sind wir noch gar nicht gekommen, weil die ist so wirr. Also das sind so eine abstrusen Haken, die schlägt, weil er dann irgendwann, um zum Ziel sich zu raten, Drogen verkauft und sich mit zig Leuten einlässt. Und ich dachte, da bläht sich dieser Film auf. Und ich musste dann an Taken denken, wo ich dachte, Liam Neeson hört, dass seine Tochter entführt wird. Er geht los, er kommt da an, haut gleich am Flughafen dem ersten auf die Fresse, haut dann auf einer Baustelle dem nächsten auf die Fresse und hat dann gleich drei neue Hinweise gewonnen, wie er zu seiner Tochter kommt. Und das ist super konsequent, super stringent auch erzählt und hat eine gute Mischung aus Action und Thrills. Working Man hat gar keine Mischung. Es gibt wenig Action, bis dann plötzlich dauerhafte Action kommt. Es gibt immer wieder Leute, die er dann trifft, mit denen er sich gegenseitig bedroht. Er darf dann ab und zu einen coolen Spruch ablassen. Und es ist wirklich, wirklich Schund. Es ist ganz, ganz übler Schund, der, wie gesagt, auch noch so eine Ecke von Kino bedient, bei dem ich echt dachte, das gibt's seit den 80ern nicht mehr. Aber es hat so ein ganz mieses Geschmäckle. Und David Ayer hört einfach nicht auf, diese Scheißfilme zu machen. Und Sylvester Stallone, Mann, ich war so ein großer Fan. Ich bin so durch mit dem. Ich kann das wirklich gar nicht mehr haben, was diese Leute für Filme machen.
Das fühlt sich halt so an, als wäre sein Ego bei Suicide Squad so angekratzt worden und als wenn er das vorher noch nicht gekannt hätte, dass es ihn komplett an der Stelle erwischt hat, so immer dieses, jetzt zeig ich euch mäßig wirken diese Filme. Als hätte, kennst du das, wenn so Leute sagen, naja, wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Oder ja, heute ja. Heute darf man ja gar nichts mehr.
Genau.
So die, wo immer die Welt schuld ist, daran, ja, dass man so stehen geblieben ist. Ne? Ja, so genau. Fühlt sich das an.
Man hat das Gefühl dann, ne, also ich stelle mir das vor mit so einem YouTuber, der dann auch so Videos macht, in denen er bewusst provoziert und Dinge macht oder anspricht oder, ne, auch wenn man sich ja anguckt, gerade was Elon Musk oder so in den letzten Monaten gemacht hat, auch da wirkt es ja so, oder hast du das mit Kanye West mitbekommen, wie der auf Twitter freidreht?
Ich weiß nicht, was man bei Kanye West noch mitbekommen muss.
Naja, aber da hast du so...
verkauft Hakenkreuz-Shirts inzwischen.
Also genau.
In seinem Shop.
Also wenn du so ein fragiles Ego hast, dass du halt regelrecht implodierst und das auf öffentlicher Bühne und dabei, dass deine einzige Reaktion ist, auf die massivste Art und Weise zu provozieren. Das würde ich diesem Film ja gar nicht unterstellen, aber diese Filme werden immer, immer, immer schlechter. David Ayer hatte auch End of Watch gemacht.
Warum macht Jason Statham das? Das verstehe ich nicht. Der hat doch nun wirklich einen Ruf als Actiondarsteller, der gut genug ist und auch als Schauspieler aus Bube, Dame, König, Gras oder Bankjob und so. Der hat da sicherlich ganz andere Angebote. Das muss doch echt so mit Sylvester Stallone bei einem Abend im Haus irgendwie gewesen sein. Komm, lass mal machen.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil überleg mal, was der für Filme macht. Der hatte so kleine Filme wie The Mechanic hieß der, glaube ich, die durchaus auch, ne, Blitz war auch so ein Film, die aber eher so klein sind, muss man sagen. Wir haben ja mal einen Rückblick auf seine Karriere gemacht Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus zwei Problemen. Einerseits ist Jason Statham auf so eine ganz spezielle Rolle festgelegt, nämlich die, die man auch aus The Expendables kennt, so der Typ, der Macho, der die immer gleich Moves kann, weil hier macht er zum Beispiel auch wieder diesen einen, wo er von hinten festgehalten wird, dann dreht er sich um und dann hält er die beiden Arme so hoch und die Knochen knacken dabei. Und ist einer, der dann die Frauen bekommt, jetzt wie zum Beispiel bei The Expendables. Ich glaube, dadurch ist er sehr spitz, was Actionfilme angeht. Und dann muss man ja auch ganz klar sagen, wie viele Actionfilme gibt's denn noch? Sowas wie The Transporter, so eine Reihe, oder wie Taken, gibt's ja gar nicht mehr. Du hast noch Mission Impossible, du hast John Wick, wo man sagen muss, jetzt ist die Reihe ja auch fast am Auslaufen. Gucken wir mal, wo Ballerina hingeht. Aber so dieses klassische Actionkino, was es in den 80ern, 90ern noch regelmäßig im Kino auch gab und wo dann Sylvester Stallone neben so ich hau dir auf die Fresse in Lockup auch mal was richtig Gutes in Cliffhanger oder Demolition Man machen konnte, das wird ja nicht mehr produziert. Wo soll also Jason Statham hin, ehrlich gesagt? Carry On, der Film, den du kurz erwähnt hattest, wo Taron Egerton mitspielt. Das wäre früher so ein Film gewesen, wo er hätte reinpassen können, aber Jason Statham ist halt eher so auf die Fresse und Taron Egerton eher Schauspieler.
Ja, wobei er ja eigentlich bei Brüderdame König Gras und Snatch ja auch nicht den auf die Fresse-Typen gespielt hat. Also eigentlich kommt er ja von was, wo er, der fing ja nicht an und hat dann mal Drama versucht, sondern der kommt ja eigentlich von was, wo er gezeigt hat, der haut ja gar keinen bei Snatch auf die Fresse, sondern rennt die ganze Zeit der Kohle hinterher und hat Angst, muss Angst haben, an Schweine verfüttert zu werden von Boris der Klinge, so weißt du. Also eigentlich ganz
es
weird.
Es funktioniert doch super. Der ist auch nicht schlecht. Ich habe den gerne geguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Möglichkeiten gar nicht so weit gestreut sind. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch so mal, Mann, warum ist also bei Netflix oder Amazon hier und da wird es doch mal eine Möglichkeit geben, den Film umzusetzen. Aber offenbar soll es ins Kino gehen und David Ayer hatte nun mit The Beekeeper einen großen Erfolg. Ich glaube, davon wird es ja auch einen zweiten Teil geben.
Ja, ja.
Ey, mir graut's davor, also weil das ist wirklich auch so eine unheilige Kombination. Ich dachte, schlechter als Beekeeper geht eigentlich gar nicht mehr. A Working Man ist
aber
auf jeden
Fall.
Aber ich
finde, wir sollten Björn anhauen, ob wir bei Beekeeper 2 beide in der Synchro einen dummen Spruch lassen können. Komm, das machen
das
wir.
Das können wir machen, ja.
Lass es machen. Und richtig dumme Leinen, so.
Wir haben ja Working Man jetzt auch übrigens in der englischen Version gesehen. Keine Ahnung, ob da die deutsche Version auch wieder wie ein bisschen anders wird. Aber ich glaube, so viele Möglichkeiten gibt es bei diesem Film hier nicht so richtig. Wobei es so schon wieder sehr skurrile Leute und Böse. Es gibt so eine riesige Riege an Bösewichten. Auch wieder fast zu viele. Und es wirkt wie so eine Comic-Adaption, die einfach nicht funktioniert, die auch so hängen geblieben ist und schlecht geschrieben ist. Schlechte Dialoge, schlechte Story. Meine Fresse, ist der mies.
Auf jeden Fall haben sie auch das Embargo auf 4 Stunden vor Kinostart. So, das sagt im Grunde wieder
der startet
ganze
diese
Länge.
Woche, also heute, wenn ihr das hört. Aber statt in diesen Film zu gehen, treffen wir uns ja nachher alle bei Neza 2.
So sieht's mal aus. Wir machen das IMAX voll spontan.
Wollen wir noch über einen Film sprechen, den wir gut fanden?
Ja, wir haben auch gar nicht weiter ausgewertet, weil es wirkte so, wir haben beide eine unterschiedliche Ansicht, wie er ausgeht, oder?
Ja, schon. Also ich habe hinterher nochmal drüber nachgedacht und ich bin mir sogar sehr sicher, dass du falsch liegst.
Ja?
Ja, würde ich meinen.
Na, ich habe auf jeden Fall sehr nach dem Sinn gesucht. Also ich wollte, dass er für mich einen Sinn, einen Bogen ergibt. Aber ich habe mit dem, der die Pressevorführung gemacht, gefragt, ob es so ist. Und der hat wiederum mal abgenickt, was ich gesagt habe, dass es auch so sieht.
Ja, also ich glaube, also, man kann den auf unterschiedlichen Weisen interpretieren. Aber eigentlich ist es ja wieder mal ein Film, wo man sagen kann, hey, da kann man sich drüber unterhalten hinterher. Und nicht nur, weil man das alles ganz schön blöd fand. Ich war sehr überrascht, als wir ins Kino gegangen sind, zu einem Film, der einen ganz unscheinbaren Namen hat. The Woman in the Yard. Ist ein Film, bei dem ich jetzt ehrlich gesagt auch in der Pressevorführung nur aufgeschlagen bin, weil ich den Trailer gar nicht so übel fand. Weil die Prämisse fand... Auch weil du da warst, genau. Ja, ich fand das interessant. Eine Frau lebt mit ihren Kindern zu Hause, sieht man im Trailer. Ich will da jetzt nicht weiter verraten, aber irgendwann sagt eines der Kinder, Mama, da draußen ist eine Frau auf unserem Grundstück, also im Garten. Und dann guckt sie aus dem Fenster und dann sitzt da eine schwarz verhüllte, also verschleierte Frau auf einem Stuhl, tatsächlich auf dem Grundstück. Und dann geht sie zu ihr hin und sagt, entschuldigen Sie, Sie sitzen auf unserem Grundstück. Was, ne, ist, haben Sie sich verlaufen? Was ist los? Und dann sagt die, heute ist der Tag gekommen. Und dann beginnt ein regelrechter Horrortrip für diese Familie, weil diese Frau wird nicht verschwinden und es werden zusätzliche Bedrohlichkeiten aufkommen. Das Ganze hat mit einem großen Familientrauma zu tun. Wir werden am Anfang lernen, dass der Familienvater ganz kurz vorher verstorben ist. Und dann werden so ein paar Geheimnisse dazu aufgemacht. Es wird natürlich dann ergründet, wer ist diese Woman in the Yard, aber es gibt auch noch Geheimnisse, die die Mutter mit sich trägt. Und daraus ist ein Film geworden, den ich total, also vom Look her, dachte ich so, boah, der hat tolle Bilder. Der macht ganz viel mit der Kamera aus diesem Setting, spielt nämlich die ganze Zeit in diesem Haus und ab und zu wird aus dem Fenster rausgefilmt auf die Frau im Garten.
Dazu würde ich ganz kurz mal eine Sache ergänzen wollen, weil man könnte jetzt denken nach deiner Erzählung, das wäre irgendwie so Vorstadt und da sind direkt Nachbarn oder so. Was wichtig ist zu wissen, die haben also ein sehr großes Grundstück und da grenzt auch nur Felder und Feldwege an. Also weit und breit ist da nichts. Und der nächste Nachbar, da muss er wahrscheinlich ins Auto steigen, siehst du auch nicht, weswegen das sehr isoliert wirkt und vielleicht auch ausgeliefert. Das ist auch schon wichtig dazu zu sagen.
Also das kommt am Anfang auch noch und das machen sie sehr schön. Ich finde das Drehbuch tatsächlich sehr clever an einigen Stellen, weil sie ganz gut mit diesen kleinen Dingen, die sie vorbereiten, ne, hier wird einem nicht Exposition, wie üblich auch in Horrorfilmen das gerne passiert, dass irgendjemand die Tür aufstößt und sagt so, Dämon X98,2 ist am Werke, ihr wisst doch. Und dann schlägt er eine Seite auf und dann stehen da 5 Punkte, die man unbedingt wissen muss. Und der 6. Punkt ist der, wie man diesen Dämon auch wieder los wird. Nee, gar nicht. Am Anfang kann der Sohn das Videospiel nicht starten oder das Handy kann nicht aufgeladen werden, weil der Strom im Haus ausgefallen ist. Und dadurch ergibt sich dann im späteren Verlauf nochmal eine zusätzliche Form von ausgeliefert sein. Zusätzlich zu diesem Mann ist weit weg von der Zivilisation. Und das ist sehr schön aufgebaut, weil sich dann so unterschwellig weiß man als Zuschauer direkt so, die Situation ist ganz schön verfahren. So wie kommt man jetzt aus so einer Situation heraus? Ich mochte, wie gesagt, den Look. Ich mochte die Darsteller. Die Hauptdarstellerin kennt man unter anderem aus Till. Da war sie, glaube ich, Oscar. Danielle Detweiler heißt sie. War dafür Oscar nominiert, wenn ich mich recht entsinne. Und die Kids habe ich noch nie gesehen, aber ist auch vollkommen egal, weil die funktionieren als Familie wirklich, wirklich stark. Das nehme ich ihnen die ganze Zeit ab und dadurch hat sich diese emotionale Komponente auch ganz gut übertragen. Und ich fand, wie gesagt, auch diese Prämisse, dass das auch vor allen Dingen bei Tageslicht weitestgehend stattfindet, sorgt auch dafür, dass man, ich finde, das erzeugt immer so eine andere Bedrohlichkeit, weil man dann nie so richtig weiß, im Dunkel weiß man, okay, da könnte jetzt ein Jumpscare oder so kommen. Aber hier, finde ich, wird ganz lange damit gespielt, wird ein Jumpscare kommen.
Man sagt ja auch nicht umsonst so, wenn irgendwie draußen auch eine Tat passiert, man ist besonders erschrocken, sagen die Leute, und es war am helllichten Tag. Ne? In der Nacht verlagert sich eben so, da ist der Grusel automatisch da. Es ist eben, oder das haben wir vorhin schon erwähnt, der neue Film von Jean-Claude Serra, der eben Carry On gemacht hat. Natürlich auch den fantastischen Black Adam gemacht. Hat aber Orphan gemacht, den mochte ich als Horrorfilm wirklich sehr, war lange so der Regisseur von Liam Neeson über einige Action-Thriller hinweg. Ich kann mich David nur anschließen, ich fand bei dem Film vor allem spannend, dass er, und das ist inzwischen halt nicht so gegeben, am Anfang kommt so das Intro, dass es ein Blumhouse-Film ist und die haben in letzter Zeit auch ziemlich billige Horrorfilme gemacht, dass der so eine psychologische Ebene aufmacht und auch ein Thema, was gar nicht so leicht unbedingt zu schlucken ist. Das Einzige, was ich schade fand, ist, dass er zwischendurch auf Jumpscares setzt, die der gar nicht gebraucht hätte, weil er da in dem Moment billiger wird als die Atmosphäre, die er die ganze Zeit so gut ausstrahlt. Da hätte ich das nicht gebraucht. Der ist auch nur ein bisschen über 90 Minuten lang. Das heißt, das passt auch tatsächlich in die Lauflänge. Der fühlt sich nicht gezogen an und kommt zu einem Punkt am Ende, wo man zumindest in einem Gespräch ausatmen kann, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und dass man das alles in einem Horrorfilm clever verpackt kriegt, ist nicht so oft der Fall. Insofern hat er uns beide gut unterhalten oder überrascht oder wie man es auch sagen möchte.
Ich glaube, beim Ende, da bin ich mir noch sehr unsicher, wie ich das gefunden habe, weil ich da dachte, was macht er denn jetzt hier gerade? Ne, da wird es dann auch so ein bisschen trippy, ne? Also um da.
Wie heißt das Wort?
Trippy. Also es wird dann so, wie sagt man, wenn das so in so andere Dimensionen und Traumwelten abdriftet und man nicht mehr weiß, ob man Realität von Traumlogik zum Beispiel unterscheiden kann, wo befindet man sich jetzt gerade. Und ich habe das Gefühl gehabt, so was macht da jetzt gerade? Verliert mich der Film? Und dann kommt am Ende eine Auflösung, bei der ich erst dachte, oh, die mag ich nicht. Die gefällt mir leider nicht so wirklich. Und dann macht er aber was, wo ich dachte, dark. Also der Film ist sehr, sehr düster. Die Message, die dann am Ende erzählt wird und das, worum es eigentlich geht, muss ich sagen, hat mit mir tatsächlich ein bisschen was gemacht, weil ich dachte so, da gehen sie weit. Und das hätte ich so nicht erwartet, dass da so ein Film dann am Ende bei rauskommt. Ich finde dann der Aufbau, der vorher passiert, würden wir jetzt ins Spoiler-Territorium kommen, um zu erklären, was mich da konkret gestört hat. Aber es ist eine Sache, die ihr herausfinden könnt. Ich fand den gut, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht. Man merkt, dass da der Kameramann von Ari Aster am Werk ist, der auch schon Hereditary und Midsommar gefilmt hat. Dadurch ist es ein optisch wirklich beeindruckend schöner Film.
Und er traut sich mal, auch eine Fährte zu legen, die er mit Absicht liegen lässt.
Mhm, genau.
Ich sag mal so, es gibt etwas, da versuchen sie rauszufinden, was am anderen Ende ist.
Ja.
Oh, das werden wir nicht unbedingt erfahren. Das fand ich halt auch mal spannend. Also der kann tatsächlich was, hat mich überrascht. Wenn ihr guten oder einen Horrorfilm sehen wollt, der was kann aus unserer Sicht, dann schaut euch mal The Woman in the Yard an.
Was startet denn der?
Diese Woche, also sowohl The Woman in the Yard als auch The Working Man, A Working Man, als auch The End, alle ab heute, diesem Donnerstag im Kino. Und ihr könnt Odessa schon seit einer Woche auf Disney Plus unter dem Reiter Star schauen.
Okay, okay.
Haben wir es für heute?
Haben wir es für heute. Ich würde sagen, nächste Woche haben wir noch nicht den Minecraft-Film gesehen, glaube ich, oder?
Nee, den zeigen sie uns zu spät. Nächste Woche haben wir auf jeden Fall Neza 2. Und dann werden wir uns mal was ausdenken müssen. Ich habe hier, weil ich habe auch bis dahin nichts Neues mehr drinstehen. Also es wird nichts gezeigt und es startet aber auch kein großer im Stream. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall mal in The Studio reinschauen.
Morgen wird noch die Legende von Ochi gezeigt. Das ist dieser.
Findest du den spannend?
Mit Helena Zengel und einem kleinen CGI-Tier. Der Trailer war eigentlich ganz süß. Ich wollte den ursprünglich in die Jahresvorschau mitnehmen. Vielleicht schaffe ich den morgen noch mitzunehmen. Aber ich muss mich gerade viel um meinen Opa kümmern. So, deswegen ist gerade schwer zu sagen.
The Studio könnten wir mal reinschauen. Das soll nicht schlecht sein. Startet auf Apple die Serie von Seth Rogen.
Ich glaube morgen, ne? Da habe ich das hat
gestern,
gestern. Oh, dann werde ich das mal mit meiner
Dame. Also gestern nach Release Zeitraum. Also morgen, also wie auch immer. So, liebe Leute, dann bis nächste Woche. Macht's gut bis dahin. Tschüss.